Herzlich willkommen zum CNXD Podcast Zukunftsmedizin, in dem ich mit Expertinnen und Experten darüber spreche, was im Gesundheitswesen passiert, wie die Medizin besser, sicherer, menschlicher und empathischer wird und welche Chancen, aber auch Gefahren wir haben. Los geht's. Heute freue ich mich ganz besonders, mit Frau Professorin Katrin Hoffmann sprechen zu dürfen. Sie ist Chief Medical Officer und Mitglied der Geschäftsleitung des Luzerner Kantonsspitals oder der ganzen Gruppe dort, eines der größten medizinischen Vollversorgungssysteme der Schweiz. Und wir haben uns vor einigen Jahren kennengelernt. Mich hat die Katrin Hoffmann wirklich begeistert, einfach durch diesen Blick in die Zukunft. Was spielt Digitalisierung für eine Rolle? Wie verliert man die Menschen nicht, den Blick auf Wissenschaft und. Und darüber sprechen wir heute. Aber bevor wir darüber sprechen, liebe Katrin, würde ich von dir gerne hören, was dürfen wir denn von dir erfahren, was wir heute in diesem Podcast normal nicht besprechen?
Ihr dürft heute sicherlich als neue Infos von mir erfahren. Ich glaube, die sind auch nicht ganz so neu, diese Infos, dass ich ein großer, großer Hundeliebhaber bin, viel Zeit mit meinem Jagdhund verbringe, um mit ihm durch die Wälder zu streifen und ganz viele interessante Entdeckungen zu machen. Und dann habe ich auch noch so eine kleine Leidenschaft für sehr gutes Essen und für viel Kultur. Und da haben wir hier in Luzern ja mehr als genug Möglichkeiten, um daran gut teilnehmen zu können.
Vielen Dank für diese Einblicke. Ich selbst bin ja Hundeliebhaber und ich sage ja, wenn man Menschen so erlebt, die Hunde überhaupt nicht mögen, manchmal gibt es mir zu denken. Dann sage ich, meine Güte, ne? Weil Hund einem auch so viel geben kann. Und aber das wollen wir jetzt nicht. Wir machen keinen Hunde-Podcast. CNXD-Podcast, zehnmal so schnell digitalisieren, was wir alles hier immer vorhaben, aber ich würde gerne noch mal an deinen Anfang zurückkommen. Du hast Medizin studiert und dich dann für die Chirurgie entschieden. Wie kam das denn?
Ja, die Chirurgie hat mich schon ganz, ganz früh fasziniert, und zwar vor allen Dingen das Handwerkliche, also wirklich im Menschen mit deinen Händen arbeiten und heilen zu können, zum einen, und zum anderen vielleicht auch ein bisschen im Vergleich zu den anderen Fachdisziplinen, dass du direkt Resultate deiner Arbeit gesehen hast. Also als Chirurg kriegst du sehr schnell Feedback, ob die Arbeit, die du gewährleistet hast, auch wirklich gut ist, und das ist was, was unheimlich befriedigend sein kann im Arbeitsalltag, und das ist auch was, was mir immer sehr, sehr viel Freude bereitet hat.
Nun hast du deine Aus-, Fort- und Weiterbildung, nenne ich es mal, an einer ganz besonderen Stätte gehabt. Du warst in Heidelberg. Du hast dort in einer sehr, sehr renommierten Chirurgie, Allgemeinchirurgie, arbeiten dürfen. Wie hast du das erlebt? Ich sag mal so, junge Assistentin, da muss man sich ja auch durchsetzen. Das ist ja auch nicht, dass immer alle gleich Hurra rufen, wenn man irgendwie kommt. Dieses Thema Frau in der Chirurgie, war das für dich ein Thema oder war das nie ein Thema? Wie hast du es selbst erlebt?
Ja, das sind ganz interessante Fragen. Witzigerweise habe ich dasselbe nie so erlebt, dass das Frausein oder Jungsein für mich in irgendeiner Art und Weise eine Rolle gespielt hat oder eine Beschränkung gewesen ist. In unserer Klinik hat ganz klar ein Leistungsprinzip gegolten, und als jemand, der da viel Freude dran hat, war es für mich eigentlich immer sehr einfach gewesen, meinen Weg zu machen. Ich hatte sehr gute Mentoren, ich wurde wirklich auch in der Klinik gut unterstützt, aber alles immer auf Leistung beruht. Und diese Kombination, die wir in dem Ökosystem Heidelberg hatten, ist schon recht einzigartig, nämlich mit Top-Forschung, extrem guter Patientenversorgung und dann natürlich der Standort Heidelberg mit diesen unterschiedlichsten Fachdisziplinen, die auf ganz hohem Niveau miteinander gearbeitet haben. Also das ist schon ein sehr einzigartiges Umfeld gewesen.
Nun bist du als junge Ärztin dort angefangen und hattest deine Vorstellung. Was hast du denn so zuerst überlegt, wo die Reise mal hingehen soll? War das, dass du gedacht hast, du machst eine chirurgische Ausbildung, vielleicht an ein kleineres Krankenhaus oder an ein großes oder Forschung oder Praxis? Oder was hast du zuerst dir so überlegt? Vielleicht auch gar nichts und einfach, ich sag mal, die Erfahrungen gemacht. Und wann hast du dich entschieden vielleicht doch noch einmal abzubiegen und besondere Dinge zu lernen. Wie war die Entwicklung Katrin Hoffmann?
Ja, das ist eigentlich ganz spannend. Ich habe ja schon während des Studiums eine experimentelle Doktorarbeit in der Chirurgie in Leipzig gemacht, im Grundlagenforschungslabor, und bin da immer jeden Tag meine Proben im OP sammeln gegangen. Und von daher war das für mich eigentlich schon immer klar, wenn Chirurgie, dann akademische Medizin, dann auch Forschung, dann unbedingt Grundlagenforschung. Also das war ganz früh irgendwie schon in mir drin. Und diesen Weg habe ich dann, ich glaube, auch relativ konsequent verfolgen dürfen. Wir hatten ein sehr befruchtendes Umfeld insgesamt, auch mit dem DKFZ, mit dem Nationalen Zentrum für Tumorerkrankungen. Es gab Top-Forschungsbedingungen, und das hat eigentlich mich in diesem Weg extrem bestärkt. Und das war auch immer was mir sehr viel Freude gemacht hat, diese Kombination aus Forschung, aber auch aus Lehre und dann noch diese Patientenversorgung auf einem wirklich sehr, sehr hohen Niveau.
Und dann gab es trotzdem für dich einen Moment, wo du gesagt hast, ja, aber ich würde gerne nochmal jetzt nicht nur diesen Weg gerade ausgehen, sondern vielleicht was anderes lernen. Wie war das?
Ja, das war eigentlich so eine Phase, wo ich gemerkt habe, ich bin jetzt mit meiner chirurgischen Ausbildung relativ weit. Also ich weiß eigentlich, ich habe das ganze Rüstzeug, was man im Prinzip braucht, um irgendwo erfolgreich eine Klinik leiten zu können. Aber es gibt ja noch so, so viele andere Themen im Gesundheitswesen. Und wenn man ein guter Klinikdirektor sein möchte, muss man sich auch unbedingt damit befassen. Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass man sich mit Betriebswirtschaft befasst, dass man sich mit Personalführung befasst, dass man schaut, welche Trends gibt's aktuell in der Medizin, wo entwickelt sich unsere Fachrichtung hin. Und deshalb habe ich dann auch noch mal ein MBA in Healthcare Management gemacht und mich auch sonst relativ weit noch mal aufgestellt und mein Wissen versucht zu verbreitern. Und das führt dann natürlich manchmal dazu, dass man dann ganz neue Wege einschlägt.
Super erklärt, auch total nachvollziehbar, und du hast schon ein paar ganz wichtige Stichpunkte gebracht. Das ist im Grunde Digitalisierung. Wie siehst du den Stand heute so, was du erlebt hast? Wo geht das hin? Und wie konntest du auch an deiner neuen Position dieses ganze Digitalthema, nenne ich es mal, weiterdenken und entwickeln?
Ja, also wenn ich so an meine Anfänge denke, in der Medizin alles papierbasiert, kaum vorhandene digitale Techniken, Computersysteme, die unheimlich benutzungsfeindlich gewesen sind, und die jetzt, die Entwicklung jetzt sehe, wo wir eigentlich durchschlagende digitale Entwicklung im Bereich KI, Telemedizin, umfassende Datenintegration sehen, wo Diagnostik und Therapieplanung sich so massiv ändern im Moment, dann ist das schon eine immense Entwicklung über die letzten Jahre. Und ich bin natürlich jetzt hier in einer Position, wo ich wahnsinnig viele Möglichkeiten habe, Medizin der Zukunft zu gestalten. Und aber auch natürlich sehr gut abwägen muss, welche Techniken bringe ich in unser Spital hinein, was kommt unseren Patienten und Mitarbeitenden zugute, oder wo sollte man eventuell auch noch mal ein bisschen abwarten und schauen, wie, in welche Richtung geht die Entwicklung. Ist im Moment noch gar nicht so, dass der Patient wirklich einen großen Benefit davon hat, wenn wir das jetzt implementieren würden. Und ich bin jetzt auch niemand, der immer sagt, mehr Technik ist automatisch eine bessere Medizin, sondern für mich gehört das irgendwie zusammen. Man muss Technik implementieren, aber das funktioniert eigentlich auch nur, wenn man per se halt strukturelle Anpassungen in den Spitälern macht und auch insgesamt eine Neuausrichtung vorantreibt.
Nun hast du schon wieder ein super Stichwort gebracht: Medizin der Zukunft, Zukunftsmedizin. Lass uns mal ein bisschen vorausschauen. Ich weiß jetzt nicht, ob 20, 30 oder 10 Jahre von heute angerechnet. Aber wo werden wir uns hin entwickeln? Wie glaubst du, was werden wir so für einschneidende Veränderungen auch spüren?
Ja, also ich glaube, die große Veränderung ist erstmal in unserem Selbstverständnis, in der Interaktion Arzt-Patient. Wir sind jetzt heutzutage mit Patienten konfrontiert, die sind extrem digital affin, die sind top informiert und die wollen Gesundheitsdienstleistungen konsumieren, so wie sie andere Dienstleistungen konsumieren, nämlich 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, möglichst niederschwellig, einfach zu verstehen und gleichzeitig ist der Weg eigentlich geebnet dadurch für eine proaktive, vernetzte und auch ganz klar patientenzentrierte Medizin.
Patientenzentrierte Medizin, du bist nach Luzern gekommen, ich habe es vorhin gesagt, Chief Medical Officer der Luzerner Kantonsspitalgruppe. Das bedeutet ja, es ist nicht ein einzelnes Krankenhaus. Es ist jetzt auch nicht, ich sag mal, die historisch gleichbedeutende Heidelberger Universitätsmedizin, aber du stehst immer für Universität, für wissenschaftlich basiertes Denken. Wie bist du angekommen in Luzern? Wie hast du auch die Möglichkeiten und die Bereitschaft empfunden, solche Schritte gehen zu wollen? Hat es viel Überzeugungskraft gekostet oder wie war es für dich?
Ja, ich muss sagen, also wir haben hier in Luzern ein spezielles Ökosystem. Wir haben zum einen ein universitäres Lehr- und Forschungsspital an unserem Standort in Luzern und dann betreiben wir auch noch Regionalspitäler, sowohl innerhalb des Kantons Luzerns als auch außerhalb, die für die medizinische Grund- und Regelversorgung in der Zentralschweiz verantwortlich sind. Und insgesamt muss ich sagen, bin ich hier auf ein extrem offenes, sehr digitalisierungsaffines Umfeld getroffen. Wir haben mit unserem Klinikinformationssystem Epic natürlich einen sehr, sehr großen Schritt in Richtung Zukunft bereits gemacht, sind das erste Spital gewesen im deutschsprachigen Raum, was dieses vollumfassende System auch in die Klinik komplett integriert hat. Und mit diesem System kauft man auch einen gewissen Mindset ein, nämlich einen digitalisierungsoffenen Mindset, einen Mindset, in dem einem bewusst ist, dass die Technik zum Alltag dazugehört, wo man aber auch ganz klar weiß, sie muss unterstützen und nicht behindern. Und sie muss es natürlich für die Mitarbeitenden möglichst einfach machen, am Patienten zu arbeiten, ohne Technik, die einen in irgendeiner Art und Weise einschränkt. Und das ist hier tief in unserer DNA drin. Das Lux selber hat eine sehr starke Innovations-DNA. Und das macht es natürlich für uns ganz, ganz einfach, auch viele neue Themen in das Spital reinzubringen, auszutesten. Manchmal auch Trial and Error, aber das gehört auch mit dazu, dass man zur Not auch nochmal einen Schritt zurückgeht und sagt, okay, das muss vielleicht auch nochmal adaptiert werden. Und wir haben in diesem Umfeld schon ein gewisses Potenzial, dass wir halt auch als Multiplikator fungieren können, weil das Wissen, was wir hier generieren, das strahlt dann in das gesamte Gesundheitssystem in der Zentralschweiz aus. Und wir haben da sicherlich auch eine gewisse Leuchtturmfunktion hier in der Region.
Wenn das jetzt Menschen hören, ich sage, wir sind ja alle Patienten, in welchem Stadium auch gerade und in welcher Fachdisziplin. Deswegen also für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wie kann man das erleben als Patient? Wenn man bei euch reinkommt, wo könnten schon Unterschiede sein, was in anderen Häusern im deutschsprachigen Raum vielleicht auch noch nicht so funktioniert? Was klappt schon bei euch? Ich denke, wir müssen immer uns orientieren an Dingen, die gut sind und nicht alles zerreden. Was gibt es schon?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also was wir natürlich haben, ist unsere Patienten-App MeinLux. Wenn man als Patient in das Lux kommt, kann man sämtliches Pre-Charting, also die gesamte administrativen Aufwand, zum Beispiel vor einem stationären Aufenthalt, über unsere App erledigen. Sämtliche Gesundheitsinformationen, die bei Hausärzten, Fachärzten gesammelt wurden, können über die App bereits in unser Klinikinformationssystem hochgeladen werden. Patienten können sich aber auch Termine in Sprechstunden buchen, Videokonsultationen buchen. Sie können Laboruntersuchungen über unser Labor sich selbstständig buchen. Es gibt Möglichkeiten, dass man über die App Angehörige am Behandlungsprozess teilhaben lässt, indem man zum Beispiel sie freischaltet, dass sie bestimmte Informationen ebenfalls mit einsehen können. Unsere Patienten kriegen Push-Nachrichten, wenn neue Befunde vorhanden sind. Sind sie dann im Spital, dann haben wir unser sogenanntes Epic Bedside. Das heißt, die Patienten haben über ihre eigenen Devices die Möglichkeit, genau zu schauen, wer ist heute mein Behandlungsteam von Pflegeseite, welcher Arzt kommt wann zur Visite, welche Termine habe ich wann anstehen. Ich sag mal, ein relativ breites Angebot, Es kann einige Patienten sicherlich auch überfordern, aber dafür haben wir auch Coaches und Lotsen, die ihnen helfen. Und es ist immer so, es ist kein Muss. Jeder Patient hat die Wahlmöglichkeiten, ob er die Technik nutzt, ja oder nein. Und das hat sich für uns zumindest sehr bewährt. Wir haben einen sehr, sehr hohen Zuspruch für diese Technologien. Viele Patienten sind damit sehr zufrieden. Und für uns ist es natürlich sehr schön, weil wir dadurch auch unsere Prozesse effizienter gestalten können.
Also, ich glaube, dass ganz, ganz viele jetzt sagen, boah, das will ich doch auch haben. Wieso funktioniert das bei uns nicht? So, also das ist so ein Thema, das wollen wir jetzt nicht erörtern. Aber ich will zu einem anderen Punkt kommen. Wenn man sich mit dir unterhält, dann landet man früher oder später beim Thema personalisierte Medizin. Was ist das? Was hat man darunter zu verstehen? Und wo geht dort die Entwicklung hin?
Ja, also personalisierte Medizin ist für uns eigentlich ganz klar, dass wir anstreben, passgenau Medizin auf den einzelnen Patienten zugeschnitten zu machen. Und zwar ist es ganz wichtig, dass man in diesem Kontext die individuellen Unterschiede in den Genen, in dem Lebensstil, aber auch in der Exposition zu Umweltfaktoren gut mit berücksichtigt und für Patienten dann ganz personalisierte Therapie oder auch Präventionspläne zusammenstellt, um eigentlich eine gesamtheitliche Gesundheitsbetreuung gewährleisten zu können. Und ein ganz praktisches Beispiel ist zum Beispiel in der Pharmakotherapie. Wir wissen, dass aufgrund von arzneimittelbedingten Nebenwirkungen sehr, sehr viele Kosten generiert werden. Und ein einfacher Einsatz zum Beispiel von pharmakogenetischen Tests ermöglicht, dass jeder Patient das richtige Medikament in der richtigen Dosierung erhält. Und solche Themen versuchen wir ganz bewusst in die Klinik reinzubringen und auch zu entwickeln, auch wenn die noch nicht immer unbedingt im Tarifsystem abgedeckt sind. Aber auch das ist für uns ein Schritt im Sinne einer, ja, umfassenden Medizin, eine Vorreiterrolle einzunehmen.
Nun habt ihr sehr viel schon bewirkt. Wie hast du es bei den Mitarbeitenden empfunden? Waren die jetzt begeistert, dass die gesagt haben, super, jetzt kommt Frau Hoffmann wieder mit einer neuen Idee, wir machen dies, wir machen das? Oder hast du Skepsis erlebt? Oder wie geht man mit dieser digitalen Transformation um? Was hast du für eine Resonanz gehabt?
Ja, also es ist sehr unterschiedlich. Also wir versuchen natürlich nicht jede Woche mit einer neuen Idee ums Eck zu kommen, weil wir sehr genau wissen, dass man Menschen damit auch überfordern kann. Also was ich eigentlich immer sage, ist, behaltet irgendwie das Herz bei der Medizin, aber erweitert euren Werkzeugkasten. Also sowohl Pflegende als auch Ärzte sind ja irgendwann in diesen Beruf gegangen, weil sie eine hohe Leidenschaft haben für den Patienten, um Patienten zu helfen und zu heilen. Und gleichzeitig ist jetzt im Moment natürlich eine Zeit, wo wir rasante Entwicklungen sehen. Und da ist es immer wichtig, dass man eine gewisse Affinität hat zu neuen Technologien und zu auch neuen Daten. Und es ist so, dass mal eine Pflegende ganz schön zu uns gesagt hat, die Technik, die kümmert sich um die Daten, aber ich kümmere mich um den Menschen. Und das finde ich eigentlich, das ist so eine schöne Analogie, die ich dann auch ganz gerne nutze, wenn wir Diskussionen haben. Wichtig ist, man muss immer gut den Sinn vermitteln, warum machen wir diesen Schritt jetzt? Der Mitarbeiter muss spüren, da ist eine Richtung und wir werden mitgenommen. Und man muss auch mal gut zuhören können und man muss sehr greifbar versuchen zu erklären, warum die Maßnahmen letztlich dem Patienten nützen und was der Mehrwert dafür ist.
Nun werden manche denken, die vielleicht auch nicht so sehr in diesem ganzen Digitalthema sind, dass sie denken, oh, wenn da mal nicht die Werte ja, der ganzen Medizin, der Menschen auf der Strecke bleiben, ja, wo bleibt eigentlich der Patient als Mensch? Und was kannst du denen sagen?
Ja, also ich glaube, da ist es ganz wichtig, die Technik darf nie irgendwie ein Selbstzweck sein, sondern die muss immer den Werten der Medizin dienen. Und in so einer hochdigitalisierten Zukunftsmedizin müssen wir einfach auch ganz bewusst den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Und wir haben zum Beispiel im Lux das Value-Based Healthcare-Konzept, wo wir ganz klar versuchen, die Balance zu halten. Mit Value-Based Healthcare fragt man ja, welchen Wert liefert eine Behandlung aus Patientensicht. Also es geht darum, dass die Ergebnisse erzielt werden, die auch für den Patienten wichtig sind. Und da zwingt uns diese Philosophie natürlich dazu, dass wir bei jeder Innovation und bei jeder Maßnahme prüfen, kommt das beim Patienten als verbessertes Outcome oder bessere Lebensqualität an? Wenn nein, dann müssen wir gegebenenfalls nochmal überdenken. Steigern wir wirklich die Versorgungsqualität? Profitiert der Patient davon? Und wir erheben regelmäßig Prompts und Prems und wir sehen, dass unsere Patienten das sehr bewusst wahrnehmen und sie schätzen das auch sehr, dass wir diese Befragungen machen.
Du musst unbedingt jetzt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einmal erklären, was Prompts und Prems ist, weil das bringt sonst die Leute durcheinander. Die denken immer drüber nach. Was verbirgt sich dahinter?
Ja, Prompts, das ist die Abkürzung für Patient Reported Outcome Measurements. Und das sind Fragebögen, die wir regelmäßig senden, wo wir Patienten befragen, ist das Ergebnis einer Intervention das, was ihr euch erwartet habt? Wenn man jetzt zum Beispiel eine Hüft-OP hat, ist das Wunschergebnis für einen 40-Jährigen vielleicht im nächsten Jahr nochmal einen Marathon zu laufen. Für einen 80-Jährigen ist das Wunschergebnis vielleicht, er möchte heil von der Wohnungstür zum Briefkasten kommen. Und dieses Erwartungsmanagement ist ganz wichtig und dahingehend kann man auch die Therapien entsprechend anpassen. Und PREMS, das ist eigentlich nur das schöne Wort für Patientenzufriedenheitsbefragungen. Da geht es eher um die Soft Skills sozusagen. Also wie gut habe ich mich im Spital aufgehoben gefühlt? Bin ich als Mensch wahrgenommen worden? Haben die Behandlungen zu einem verbesserten Wohlbefinden beigetragen?
Wie man sich fühlt als Patientin, als Patient, das ist das eine, aber auch als Mitarbeitende. Und dann hat man so einen Transformationsprozess. Du hast das vorhin angesprochen, eine große Veränderung, die Bereitschaft dazu und es hat natürlich was mit Führung zu tun. Also, du warst Chirurgin, du hast ganz viel im Bereich Qualitätsmanagement und gemacht und du kannst führen. Wo hast du das gelernt? Durch Zuschauen oder hast du Kurse besucht? Wie bekommen wir eine bessere Führung in solche großen Systeme wie Krankenhaus rein?
Ich glaube, es ist auch wieder eine Kombination aus vielen. Zum einen muss man natürlich bestimmte formale Führungstools sicherlich lernen. Und das, finde ich, sollte auch viel stärker noch im Medizinstudium repräsentiert sein. Das ist im Moment sehr unterrepräsentiert, obwohl das eigentlich immer wichtiger wird, gerade in der zunehmend digitalisierten Medizin. Und das andere ist natürlich, dass man sehr viel auch abschauen kann. Also wer moderne Art von Führung lebt, dann ist es so, dass es halt auch möglich ist, dass das aktiv ist, dass es vorgelebt wird, dass man sieht, was ist visionäres Denken, dass man ein klares Zukunftsbild zeichnen kann. Und natürlich ist allen bewusst, man braucht als Führungskraft auch Mut und man muss auch große Ziele formulieren, aber man braucht auch manchmal einen langen Atem, meditative Ruhe und es braucht viel Ausdauer und Geduld, denn so ein Kulturwandel in Unternehmen, der passiert halt auch nicht über Nacht.
Nun nehmen wir mal an, da ist jetzt eine Medizinstudentin und die ist im Studium irgendwo Anfang ihrer Ausbildung und die will gerne Führung lernen. Also du hast gesagt, das gehört eigentlich ins Medizinstudium und aber das hat sie jetzt nicht so richtig. Was kannst du der raten? Also soll die vielleicht schon auf dem Weg hin zur Approbation Kurse besuchen? Oder was kannst du heute Medizinstudierenden sagen, dass die auch sich wirklich gut vorbereiten auf das, was sie in 6, 7 Jahren erwarten können?
Also ich glaube, ganz wichtig ist, Kommunikationsskills sich vorzubereiten oder Kommunikationsskills zu akquirieren, weil unser Job wird in Zukunft noch viel, viel mehr Kommunikation sein. Kommunikation und Konnektivität und zwar mit den Patienten, mit den Mitbehandelnden, mit den Kollegen, die draußen außerhalb der Spitäler die Versorgung machen, aber auch der wissenschaftliche Diskurs untereinander. Wir können sämtliches Wissen der Welt mittlerweile auf den Knopfdruck generieren, aber dieses Wissen dann umzusetzen in der Interaktion mit den Patienten, das ist ganz entscheidend. Also ich würde sagen, auf alle Fälle Kommunikationsskills erwerben. Dann denke ich, ist es nicht nur wichtig, wissen zu können, wie prompte ich jetzt perfekt, sondern wie kann ich auch Ergebnisse, die zum Beispiel eine KI ausspuckt, kritisch bewerten und schauen, ob das wirklich valide ist und evidenzbasiert, was mir da jetzt präsentiert wird?
Also das ist im Grunde fast eine Revolution jetzt, ne? Wenn wir das so einbringen würden in ein Medizinstudium. Ich glaube aber auch, dass das der Weg ist. Wir müssen da natürlich mit der Zeit gehen. Und für mich ist das total wunderbar, mit dir zu sprechen, weil ich sag mal, ich sitze manchmal staunend daneben und denke, meine Güte, die spricht total gestochen scharf, die weiß, wovon sie spricht, sie hat eine Vision, wo die ganze Reise hingeht. Gibt es irgendwas, wo du sagst, da kannst du auch mal dran verzweifeln, oder sind jetzt alle so im Flow, ja? Also man kommt nach Luzern, also ich sag mal, wenn das da, was bei euch schon läuft, in Krankenhäusern so ungefähr laufen würde, dann wären wir einen riesen Schritt weiter. Und wie erlebst du den Alltag? Gibt's da auch mal Situationen, dass du denkst, meine Güte, ja, gefällt mir es nicht? Wie bist du?
Ja, das ist ja, ich glaube, ganz normal. Also nicht jeder hat die gleiche Geschwindigkeit, nicht jeder ist gleich affin für bestimmte Themen. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, gut zuhören, schauen, was sind die Bedenken, die diejenigen haben. Wir wissen, solche Veränderungsprozesse können sehr belastend sein. Also kommt ständig eine neue Software, neue Prozesse. Möglicherweise hat man dann Sorge auch um das eigene Arbeitsplatzprofil. Und da hilft eigentlich nur ein offenes Ohr, immer wirklich das Wohl des Teams auch im Blick haben. Wir versuchen sehr viel Wertschätzung und Rückhalt unseren Mitarbeitenden zu geben. Und es ist, ich glaube, auch wichtig, dass man bestimmte Entscheidungen partizipativ trifft und gut erklärt. Und gleichzeitig muss man aber auch manchmal eine gewisse Härte zeigen und sagen, okay, das ist jetzt der Weg, den wir gehen. Also so eine gute Mischung zwischen Konsequenz, aber doch trotzdem adaptiv tätig sein.
Für mich ein fast wunderbares Schlusswort, aber wir sind noch nicht ganz am Ende. Wenn du jetzt einen Wunsch äußern dürftest, wo du im Moment Schwierigkeiten siehst in Entwicklung, wie kommen wir alle weiter? Was wäre so ein Wunsch, wo könnte man schneller zum Ziel kommen, wenn man bestimmte Veränderungen ermöglicht? Was drosselt dich noch am meisten?
Ja, ich glaube, wir haben im Moment zwei Themen. Zum einen ist es die Innovationsbereitschaft. Also wir wissen, dass alle Spitäler nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Schweiz mit starken wirtschaftlichen Herausforderungen konfrontiert sind. Und da den Spagat zu machen zwischen wirtschaftlicher Konsolidierung und gleichzeitig aber auch proaktiv in die Zukunft hinein zu investieren, das ist sehr schwierig. Und da würde ich mir manchmal wünschen, dass man viel aktiver noch bewusst auf den Weg in Richtung Zukunft setzt und halt nicht im alten Bekannten verharrt, einfach weil ja die Datenlage ganz klar zeigt, all diese Tools und Techniken, über die wir sprechen, die bringen am Ende auch wirkliche Effizienzgewinne und sie steigern die Behandlungsqualität und damit führt es automatisch dazu, dass sich auch die wirtschaftlichen Ergebnisse verbessern. Und das andere Thema ist sicherlich ein Thema, das ist das Thema der Regulatorik, des Datenschutzes. Wir wissen, die Daten sind das höchste Gut, was unsere Patienten haben. Sie geben sie uns, damit wir verantwortungsvoll mit diesen Daten umgehen. Aber gleichzeitig sollte der Datenschutz nicht dazu führen, dass man behindert wird, wirklich Technologien in die Spitäler hineinzubringen, die den Patienten einen großen Mehrwert bringen können. Und da eine gute Balance zu finden, das ist für mich, ich glaube, eine der Herausforderungen.
Liebe Katrin, ich bin absolut begeistert, wie du das alles erklärt hast. Ich denke, manche hören sich das zweimal an, weil man das alles verdauen muss. Aber so viel Information bei, wo die Reise hingeht. Ich sage vielen, vielen Dank und wünsche dir persönlich alles Gute. Bin aber auch total überzeugt, dass das alles sich sehr, sehr gut weiterentwickeln wird. Vielen Dank nochmal. Vielen Dank für dein Interesse an unserem CNXD Zukunftsmedizin Podcast. Solltest du Fragen zum Thema oder Vorschläge für die nächsten Sendungen haben, dann schreib mir gerne an podcast@cnxd.de. Bis zum nächsten Mal und bleib oder werd gesund.